Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wow, was für Superlative. Die meistbewunderte Person des Jahrhunderts. Ziemlich crazy. Als ich diesen Clip diese Woche gesehen habe, da war eine Szene, die hat mich ganz extrem berührt. Die vielleicht zwei berühmtesten, bekanntesten Menschen dieses Jahrhunderts treffen aufeinander. Da ist zum einen Lady Diana, die vielleicht großartigste Königin, die Großbritannien je hatte, ohne Königin zu sein. Und Mutter Teresa, die berühmteste, vielleicht zweitberühmteste Mutter der Welt, ohne je Mutter zu sein. Was für verrückte Geschichten, oder? Ich meine, so Geschichten kann nur Gott schreiben. Es geht so voll vorbei an unseren Vorstellungen, an dem, wie wir die Welt einordnen, sortieren, beschreiben, wie sie zu sein hat. Und doch schreibt Gott solche Geschichten. Freu dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freu dich, jauchze und jubel, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist. So spricht der Herr. Auf diesem Bild, das ich rausgegriffen habe aus dem Clip, sehen wir den Grund, warum Gott mit diesen zwei Frauen so eine verrückte Geschichte schreiben konnte. Sie verbeugen sich voreinander. Die zeigen sich gegenseitig Respekt. Keine von beiden hätte es nötig gehabt. Beide hätten erwarten können, hey, die andere verbeugt sich vor mir. Aber sie tun es nicht, sie verbeugen sich voreinander, sie gehen mit einem demütigen Herz durchs Leben hindurch. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum Gott mit diesen zwei Leben so verrückte Geschichten geschrieben hat. Wir wollen heute nicht über Lady Diana reden. Ich finde, sie hat mal einen eigenen Sonntag verdient und den werden wir bestimmt irgendwann auch mal machen als Biografie. Aber ich möchte heute über Mutter Teresa reden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kam mir die Idee einfach, weil ich nicht wusste, was machen wir am Muttertag. Und ich fand es so naheliegend, Mutter Teresa zu nehmen. Wir machen diese Biografie-Sonntage nicht, um einzelne Menschen zu ehren, obwohl sie es durchaus verdient hätten. Wir machen diese Biografie-Sonntage, weil wir glauben, dass es Menschen gibt, die wirklich inspirierend sind. Es sind Menschen, deren Lebensgeschichte unser eigenes Leben inspirieren kann. Unsere Geschichte zu schreiben, unsere Geschichte, die Gott nur mit dir ganz persönlich schreiben kann. Und diese Menschen sind ein Vorbild. Ein schlauer Mann hat mal zu mir gesagt, Mike, nimm dir im Leben nur Vorbilder, die schon tot sind, die können dich nicht mehr enttäuschen. Da ist ganz viel Wahrheit dran. Ich glaube, dass wir, wenn wir auf diesem Sonntag jetzt gebrauchen, um auf Mutter Teresa zu schauen, dann ist dieser eine Punkt, das ist ganz Signifikante, was ich mir wünsche, dass wir es alle mitnehmen. Es spielt gar keine Rolle, ob du heute schon Mutter bist, ob du schon Vater bist, ob du schon König bist. Die Rolle spielt, mit welchem Herz du in das Leben reingehst. Ob du diese Demut besitzt, in Demut Gott zu begegnen, den Menschen zu begegnen und ihn Geschichte schreiben zu lassen. Und dafür möchte ich einfach beten, dass das passiert in dieser Predigt. Vater, ich danke dir, dass du Geschichten schreibst. Geschichten mit einzelnen Menschen, auf die wir blicken können und uns inspirieren lassen können, aber Geschichten auch mit uns schreiben möchtest. Und Vater, du sagst selber, du hast eigentlich nichts mehr als Stolz. Den Demütigen wirst du an dich ziehen und Geschichten schreiben und den Stolzen wirst du von dir wegdrücken. Und ich bete, dass du unser Herz demütig machst. Bete, dass du uns in diese Rolle hineinbringst, dass wir ja sehen, wer du bist und wer wir sind. Danke, dass du heute noch Geschichten schreiben willst mit uns allen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Es ist absolut unmöglich, in einer Predigt von 30 Minuten das Leben von Mutter Teresa anzuschauen. Es ist so unfassbar, was die Frau alles erlebt hat, was die alles durchlebt hat. Auch da müssten wir eine ganze Serie machen und würden nicht fertig werden. Und deshalb möchte ich heute auch nur an ein ganz paar wenigen Aspekten andocken. Und wenn dich mehr interessiert, das Internet ist voll mit Informationen. Da könnt ihr euch stundenlang Mutter Teresa reinziehen. Die Facts lesen sich ganz schön schnell, zügig durch ihre Biografie. Geboren 26. August 1910 in Albanien, aufgewachsen in einer wohlhabenden katholischen Familie. Sie ging in eine katholische Mädchenschule, wurde dort sehr streng religiös auch erzogen. Mit 12 Jahren trifft sie bereits eine Entscheidung, eine Ordensfrau zu werden. Mit 18 Jahren wird sie Nonne bei den Loretto-Schwestern. Und sie erhält ihre Berufung, an die Schule zu gehen, dort zunächst Lehrerin zu sein und dann Schulleiterin zu sein. Mit 36 Jahren hat sie eine mystische Begegnung mit Jesus, die alles auf den Kopf stellt. Sie hat das Gefühl, als ob sie in die Szene von Jesus am Kreuz mit hineingenommen worden wäre und schaut auf Jesus am Kreuz und hört ihn auch. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Diese Szenerie sieht sie und von diesem Moment an verwandelt sich ihr Leben. Sie lässt alles hinter sich, sie trifft die krasseste Entscheidung ever und geht zu den Ärmsten der Armen und verbringt von diesem Moment an ihr Leben auf der Straße bei diesen armen Menschen. Oft liest man solche Biografien, ob jetzt von ihr oder anderen Leuten, und man liest sie mit so einer Logik. Ja, du siehst das so, die Facts, Schritt nach Schritt. Du erkennst den roten Faden in dem Leben dieser Person. Und dann schließt sich das so total logisch auf. Und du denkst so, klar, hey, krass, so das eine nach dem anderen, das passt alles voll gut. Und die Geschichte wird rund. Aber das funktioniert nur so lange, bis du dir die Story dahinter mal anguckst, denn dann merkst du auf einmal, solche Lebensgeschichten sind gar nicht so logisch. Sie wächst in den 1910er Jahren wohlhabend in Albanien auf. Und schon da ist ein Bruch. Also in dem Land wuchs kaum jemand wohlhabend auf. Aber sie ist in eine Familie hineingeboren, die Geld hatte. Für sie war Luxus, Wohlstand, Sicherheit, Ordnung, der Alltag. Das war ihr Kindheitsbild. Das ist, was Gott ihr ins Leben mit hineingegeben hat. Sie war es gewohnt, reich zu sein. Ganz im Gegenteil zu ihrem Land. Obwohl Albanien am Anfang des Ersten Weltkrieges neutral ist, so wie die Schweizer, werden sie voll mit reingerissen in diesen Ersten Weltkrieg. Und wenn ihr die Geschichte mal lest von Albanien, es ist wirklich so crazy. Dieses Land, es wurde erobert, es wurde besetzt, es wurde reingenommen, es wurde weiter verschenkt, es wurde wieder an sich gerissen. Mit Albanien ist man umgegangen wie mit einem Bauklotz im Kindergarten. Dieses Land, das wurde irgendwie wie so ein Spielball und in diesem Land wuchs sie auf. Und was das bedeutet, das heißt, sie wurde zu einem Kind, das in keinen stabilen Verhältnissen groß wurde. Ihr Land war ständig in Unruhe, es war ständige Unsicherheit. Du wusstest heute nicht, wer regiert morgen. Und damit natürlich nicht nur regiert, sondern auch, welche Religion ist angesagt, welche Gesetze gelten, wer hat überhaupt das Sagen in unserem Land. Ein ständiges Chaos im Umfeld dieser Frau. Und dann mit 8 Jahren stirbt plötzlich ihr Vater, der Garant des Wohlstands, der Ruhepol in ihrem Leben, der Sicherheitsfaktor ihrer Kindheit. Und allein das würde bei so vielen Menschen zu einem Trauma führen. Und wisst ihr, auf einmal ist gar nichts mehr logisch. Wenn du dir anschaust, wie dieses Leben gestartet ist von Mutter Teresa, dann wäre das eigentlich Logische, dass sie als Teenager aufsteht und sagt: Gott, du kannst mich mal. Ich rebelliere, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist doch alles gar nicht wahr, was ich dort erlebe. Das ist Geschichte, aber die Welt ist anders. Das wäre logisch. Aber es ist nicht so. Mit 8 Jahren, als der Vater stirbt, entscheidet sich selber, eigenständig, ein Achtjähriger, sich noch mehr dem Glauben hinzugeben. Und mit 12 Jahren Ordensfrau zu werden. Warum fällt sie nicht ab? Warum wählt sie nicht einen alternativen Lebensstil? Warum hielt sie fest? Warum ging sie weiter? Oder warum endet die Geschichte der großen Mutter Teresa nicht bereits im Anfang? Und es gibt einen ganz einfachen Grund. Weil es Menschen gab, die in die kleine Agnes investierten. Agnes? Hä? Keine Sau weiß, wer Agnes ist. Das ist Mutter Teresa, das ist ihr Geburtsname. Das ist dieses kleine Kind, das in die verstörte Welt hineingeboren wurde, das aufgewachsen ist, das aufgesogen hat. Und es gab Menschen, die in dieses kleine Kind investiert haben, die sie zu Jesus gebracht haben, die mit ihr über den Glauben geredet haben, die ein 8-jähriges Kind, das völlig verstörte Fragen gestellt hat, nicht belächelt haben, nicht weggeschoben haben, nicht gesagt haben, ja komm, geh mal spielen, sondern sie haben dieses Kind ernst genommen und haben es in die Gegenwart von Jesus geführt. Und weil es diese Menschen gab, die investiert haben in diese kleine Agnes, ist die große Geschichte Mutter Teresa überhaupt möglich geworden. Die Story hätte es nie gegeben, wenn es die Menschen nicht gegeben hätten, die rein investiert hätten. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, Mensch, wie oft ist das im Leben so? Wisst ihr, wenn eine Sache mal groß ist, wenn eine Firma mal groß ist, wenn eine Kirche mal groß ist, wenn eine Konferenz mal groß ist, wenn eine Organisation mal groß ist, ey, dann findest du viele, die sich investieren. Da will jeder dabei sein. Ey, da ist am Puls der Zeit, da geht was, da rockt's, da möchte man selber auch so einen Tropfen von dem Fame haben. Da ist man dabei, wenn es mal soweit ist. Aber jede große Sache beginnt klein. Jede große Mutter Teresa beginnt als Agnes. Diese Woche war Vatertag für alle, die das nicht mitgekriegt haben. Und es ist Muttertag. Und ich habe echt überlegt, lange sollen wir uns da irgendwie mit reinschleusen in dieses Thema Vater danken, Mutter danken. Mega cool. Aber ganz ehrlich, mir ist ein anderer Punkt wichtig geworden heute. Dankt euren Eltern, tut das, das ist gut. Aber noch viel wichtiger ist, lasst euch inspirieren. Lasst euch selber inspirieren. Werdet zu Menschen, die investieren in Kids. Ey, und ich mache das selten, aber ich möchte das wirklich mal so explizit heute auch sagen. Gott hat uns als Church, als Multisite Church Reutlingen unfassbare Möglichkeiten geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal registriert habt. Wir haben hier in Reutlingen, diesem Standort, fantastische neue Räume. Wir haben mega krasse Möglichkeiten, mit Kids etwas zu unternehmen. Wir haben in Balingen in unserem Standort sensationelle Raummöglichkeiten, um mit Kids etwas zu machen. Auch die Royal Rangers sind am Start. Mit Kids kann man was bewegen. Wir haben in unserem Micro-Church in Böhringen nicht nur Stream, nicht nur Celebration. Parallel zu dieser Predigt gibt es die Möglichkeit, in Kids zu investieren. Und wir wollen Kinder nicht nur betreuen. Das ist nicht unser Ansatz. Wir möchten, dass Kinder eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Dass sie schon in ihren Kinderjahren erleben, wer Jesus ist. Wir wollen diesen Invest gehen. Und ich möchte dich einladen, heute ganz bewusst. Überleg dir mal, ob du nicht in diesem kleinen Anfang einsteigen möchtest. Ich habe mich diese Woche mit meiner Tochter, der Leonie, unterhalten, die leitet die Kingdom Kids hier. Und ich habe gesagt, Leonie, was motiviert dich, so unglaublich viel Zeit und Kraft und alles zu investieren? Du hättest 100 Gründe zu sagen, nee, mache ich nicht mehr. Warum machst du das immer noch? Und ihre Augen fangen an zu leuchten und sie sagt, weißt du, Papa, wenn du sie siehst, wenn sie älter werden und wie die sich entwickeln und wie der Glaube eine Wurzel in ihrem Leben hat, das ist das Großartigste ever. Ein Riesenapplaus an unsere Kids-Mitarbeiter. Hey. Aus Agnes wurde Mutter Teresa. Sie ging ihren Weg weiter und man kann wirklich sagen, sie machte eine christliche Karriere. Sie wurde ganz früh Ordensschwester, sie wurde gelobt, sie war gebildet, sie war schlau, sie kam vorwärts, sie wurde Lehrerin. Auch dort war sie sehr respektiert, man vertraute ihr mehr an, sie wurde Schulleiterin in der ganzen Klosterschule. Sie übernahm Verantwortung, sie entwickelte sich und man kann wirklich so sagen, auf dieser christlichen Karriereleiter, da ging sie steil nach oben. Und viele bis hin zum Papst nahmen Notiz von ihr und fragten sich, wow, was wird da mal kommen? Die Frau mit 1,52, neben mir wäre es echt lustig, wurde eine ganz große. Und dann kam mit 36 dieser alles verändernde Moment. Diesen Moment der Berufung möchte ich ein bisschen näher mit dir anschauen. Vielleicht hast du es jetzt heute schon ein paar Mal mitgekriegt, wir kommen von der ICF-Konferenz. Wenn du nicht weißt, was das ist die Konferenz von unserem ganzen Movement in Zürich. Riesensache, viele Menschen kommen zusammen, viele Storys, viele Predigten und unglaublich inspirierende, krasse Geschichten mit Gott. Es sind immer wieder Menschen, die berichten, dass sie solche Berufungsmomente hatten in ihrem Leben, wo Jesus sie berufen hat. Und ich habe keine Ahnung, wie es dir geht mit diesen Berufungsgeschichten. Aber ich erlebe das seit vielen Jahren, ich höre viel solcher Geschichten und ich merke, da gibt es eine ganz, ganz komische Geschichte rund um dieses Berufungsthema. Meistens ist das so, wenn man Leute fragt, sagt, hey, wie stellst du dir das vor oder wie erwartest du es auch? Wie muss so ein Berufungsding mit Jesus aussehen? Und dann kommt ungefähr folgende Geschichte. Weißt du, ich war so mitten im Punkt meines Lebens, ich war irgendwie ganz down und wusste nicht so recht, was mit mir anzufangen und ich war so ein bisschen abseits im Leben, das ist jetzt nur symbolisch, ich war so ein bisschen abseits und hatte das Gefühl, es geht so die Treppe runter mit mir und dann saß ich da und auf einmal kam Jesus in mein Leben. Er setzt sich neben mich auf die Treppe. Und das Erste, was Jesus dann tut, wenn er dich beruft, er erklärt dir erstmal alles. Weißt du, Mike, damals in dem Jahr 1974, als du geboren wurdest, war eh schon sensationell, Deutschland Weltmeister. Aber ich habe gedacht, hey, da braucht es noch mehr und deshalb habe ich dich gemacht. Und Jesus erklärt dir, dass du eigentlich die Sensation dieser Welt bist. Und er erklärt dir auch alles, was passiert ist in deinem Leben. Er führt dir all deine Talente vor Augen, all das, was er dir mitgegeben hat, was du schon kannst. Und dann nimmt er dich mit auf einen Weg. Wir sind immer noch bei der Berufung. Er nimmt dich auf einen Weg an der Hand und er geht mit dir zum Kreuz. Und er sagt, weißt du, Mike, bevor ich dich jetzt berufen werde gleich, lass uns erst zum Kreuz gehen und dann werden wir jetzt alles heilen, was je passiert ist. Und all deine Enttäuschungen und all deine Verletzungen, die legen wir jetzt ab. Und dann bist du komplett renewed und du bist fresh und du bist jetzt richtig ready. Und jetzt, wenn du ready bist, dann gehen wir miteinander ins Zentrum wieder des Lebens und jetzt werde ich dich berufen. Jetzt werde ich dir erstmal ganz genau erklären, was ich mit dir vorhabe, wie du die Welt verändern wirst. Und dann erkläre ich dir, dass alles, was du dazu brauchen wirst, du schon hast. Also, du musst nichts mehr dazu lernen oder du hast es alles schon. Und dann wirst du sehr komfortabel in deine Berufung hineinleben. Ich hoffe, ihr merkt ein ganz bisschen Satire. Wisst ihr, die Wahrheit von solchen Berufungsmomenten Das möchte man nicht gerne wahrhaben, aber es ist die Wahrheit. Es sind ganz, ganz oft und vielleicht in den allermeisten Fällen, es sind nur so Momente. Es ist nur ein Geistesblitz. Es ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Satz in der Predigt. Es ist nur ein Bibelvers. Oder es ist dieser Moment, wie bei Mutter Teresa, mich dürstet. Und sei einfach nur ehrlich zu dir selber. Du musst es jetzt noch nicht mal deinem Nachbarn erklären. Was hättest du mit dir denn gemacht? Mich dürstet. Ja, come on, Jesus, geh was trinken, oder? Keine Ahnung. Was hat das mit mir zu tun? So eine Geschichte vom Kreuz, ist 2000 Jahre her. Was? Mich dürstet. Das ist alles. Wie um alles kommt aus mich dürstet so eine krasse Lebensberufung, wie Mutter Teresa sie danach gelebt hat. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis dahinter. Sie war vorbereitet. Sie war ihr Leben lang vorbereitet. Diese Frau hat die Bibel studiert. Sie kannte sie fast auswendig. Sie war drin in der Thematik. Und als Jesus diesen einen Impuls gibt, mich dürstet, da ging bei ihr ein ganzer Film los. Wer mich dürstet, Wasser, Jesus, dürstet. Moment mal, da war doch noch was anderes in der Bibel. Mich dürstet. Und sie berichtet das später mal, dass in diesem Moment des mich dürstet, ging bei ihr ein theologischer Prozess los. Mega krass. Jesus spricht mal über das Ende der Zeit. Er sagt, wie wird es mal sein, wenn er wiederkommt, wenn er die Welt richten wird? Und dann heißt es in Matthäus 24, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Und jetzt denkst du, hey, Moment, was hat das mit Mutter Teresa zu tun? Ich möchte es dir erklären. Warum spricht Jesus hier von Schafen und Ziegen? Ich meine, er redet von der Endzeit. Und das Faszinierende ist, das muss man verstehen an dieser Bibelstelle, Jesus spricht nicht von ungläubigen Menschen. Er redet nicht davon, dass es Menschen geben wird, die an ihn geglaubt haben, welche, die nicht geglaubt haben. Er redet von einer Masse von Menschen, die alle wissen, dass Jesus existiert. Komplett alle. Und da spricht er von Schafen und von Ziegen. Und das hat einen Grund. In Israel hat man damals tagsüber Schafe und Ziegen miteinander gehalten. Die gingen miteinander auf die Weide, die haben den ganzen Tag miteinander verbracht, bis der Abend kam. Und dann musste man die Schafe und die Ziegen auseinandernehmen, weil die Schafe hatten kein Problem mit der Kälte. Die Ziegen konnten es nicht überleben. Man musste sie separat nehmen, man musste sie zusammenfärchen, in die Enge tun, damit sie die Kälte überleben. Kälte nicht aushalten. In Mutter Teresa lief es weiter. Ihre Analyse dieser Bibelstelle. Jesus spricht doch hier symbolisch. Er redet doch nicht von Schafen und von Ziegen. Was meint er, wenn er von Kälte spricht, die Ziegen nicht aushalten? Und Jesus erklärt es, man muss es nur verstehen, was er sagt. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, zu den Schafen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Mich dürstet. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Die Schafe und die Ziegen, symbolisch gesprochen, werden mit der Kälte der Gesellschaft konfrontiert. du und ich. Ausnahmslos, es wird keine Ausnahme geben. Jeder von uns wird mit der Kälte der Gesellschaft konfrontiert und du weißt das. Du hast das schon x-mal erlebt in deinem Leben. Leben kann unfassbar kalt sein. Da passieren lieblose Dinge, da wird blöd mit dir umgegangen, da passiert Ungerechtigkeit, da geschehen die blödesten Dinge überhaupt. Das Leben ist kalt. Aber Jesus sagt, das macht einen mega Unterschied, wie du darauf reagierst. Meine Schafe, die wirklich bei mir sind, können Kälte ertragen. Wow. Die können Kälte ertragen. Wisst ihr, ich habe mir das angeguckt, wo die Mutter Teresa als allererstes hingegangen ist. In Kalkutta, in ein Armenviertel, da ist sie komplett alleine als 1,52 Meter große Frau reinmarschiert. Um sie rum lagen leprakranke, verfaulte Menschen, da lagen Verhungernde, da lagen bereits Tote, da wurde vergewaltigt, da wurde geschlagen, da wurde geprügelt, da ist alles, was du dir irgendwie in deiner gruseligsten Fantasie vorstellen kannst, ist dort geschehen. Und sie marschiert da rein, 1,52 Frau. Ich hätte die Hosen voll gehabt, bis es aus dem T-Shirt rausläuft. Never ever wäre ich da reinmarschiert. Meine Schafe haben keine Angst vor der Kälte. Sie halten sie aus. Das hat Mutter Teresa verstanden. Wisst ihr, so viele Menschen, auch hier in dieser Church, meinen es wirklich ernst und das möchte ich nicht kritisieren. Und sie warten auf diesen großen Berufungsmoment, wann Jesus euch alles erklärt, was er mit euch vorhaben wird. Aber die Wahrheit ist, oft ist es nur ein mich dürstet. Mich dürstet. Wie gehen wir damit um? Vielleicht gibt dir Gott nur diesen kurzen Impuls und mehr nicht. Vielleicht ist ein Moment in der Predigt, Gedanke, ein Hinweis, eine Idee, die du bekommst. Und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, wie gehst du dann damit um? Was passiert in deinem Herzen in dem Moment, wo du so einen Impuls von Gott bekommst? Das kann ich doch nicht. Ey, wer bin ich? Das krieg ich nicht hin. Ey, ich bin kein Redner, ich bin kein Macher, ich habe keinen Einfluss, ich habe kein Netzwerk, ich habe kein Geld, ich bin doch noch gar keine Mutter, ich bin kein Vater, schaffe ich nicht. Und die Angst, die Vorstellung dieser Kälte, die da auf dich zukommen wird, boah, nee, never ever, das halte ich nicht aus. Wisst ihr, mir ging es so. Als ich gemerkt habe, dass Gott wirklich diesen Ruf in unser Leben gesprochen hat, eine Kirche zu gründen, ich habe mir die Kälte vorgestellt. Pastor sein ist manchmal das Geilste der Welt und manchmal das andere. Und in meiner Fantasie habe ich mir vorgestellt, boah, da kommen Leute, die werden dich kritisieren, die werden das und jenes und dann wirst du versagen und dann bist du nicht lieb genug und dann bist du nicht, weiß der Geier, was ich dann. Ich habe diese Kälte mir wirklich vorgestellt. Ich gedacht, Gott, das kann ich never. Also, nee. Und ich habe das in meinem Leben gespürt, wie Jesus mich anschaut und sagt, Mike, du bist aber ein Schaf. Du bist keine Ziege. Du wirst es aushalten. Man denkt so, Mutter Teresa, boah, yes, come on, da ging es ja dann ab, oder? Die hat den Friedensnobelpreis. Die vielleicht berühmteste Persönlichkeit des Jahrhunderts. Und du denkst, was für eine Story, die Gott mit der schreibt. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Hammermäßig. Die Wahrheit ist, über 33 Jahre hinweg hatte Mutter Teresa das Gefühl, dass Gott sie verlassen hat. Über 33 Jahre hinweg hat sie seine Nähe nicht gespürt. Sie hat sich nicht in Gottes Arme gefühlt. Sie hatte nicht dieses Gefühl, Holy Spirit, you are with me. Sie hat sich nicht empowered gefühlt. Sie hatte nicht das Gefühl, dass sie in Gottes Armen unterwegs ist. Sie hat sich Gott fern gefühlt. Der Moment ihrer Berufung war die Situation am Kreuz und der größte Schmerz war auch die Situation am Kreuz. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mutter Teresa schreibt Tagebücher, die sind so gruselig, die sind so depressiv. Und sie sagt, genau diesen Schmerz von Jesus empfindet sie jeden Tag. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Leid von Kalkutta erstickt sie. Hey, Friedensnobelpreis. From glory to glory. Diese Frau hätte jeden Moment aussteigen können. Jeden Moment. Und wisst ihr, was wir gemacht hätten in dieser Welt? Wir hätten sie gehypt und gefeiert bis oben raus. Wir hätten sie auf 298.000 Kirchenkonferenzen eingeladen. Wir hätten sie in TV-Sendungen gesetzt und sie hätte der Welt erklärt, wie man den Willen Gottes tut. Und wir hätten sie geglaubt, wir hätten sie gefeiert dafür. Aber sie blieb treu, sie blieb umstritten. Sie wurde kritisiert mit allem, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sie blieb treu. Warum? Weil sie in ihrem Leben das Wort Gottes über ihre Gefühle gestellt hat. Weil sie das Wort Gottes, das gesprochen ist über ihrem Leben, für wichtiger hielt als das, was sie in ihrem Herzen geistlich empfunden hat. Sie sah auf Jesus, der gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie sah diesen Jesus auch auferstehen. Im Epheserbrief wird das so beschrieben. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, in dir und mir. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab? Hey, wer sind wir, wenn unser Platz hier auf der Erde stinkt? Es ist der himmlische Ehrenplatz, der auf uns wartet. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Du bist sein Leib. Wir sind sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wisst ihr, ich glaube, dass Jesus jedem von uns ausnahmslos hier im Raum, im Stream, der Microchurch die Gelegenheit gibt, eine Frage zu beantworten. Es ist kein Zufall, es ist nicht Schicksal. Er fragt dich, möchtest du Schaf oder Ziege sein? Es ist deine Entscheidung. Ich mache jetzt was, das ist vielleicht ein bisschen strange für dich. Ich möchte dir jetzt einfach einen Moment geben. Du und Jesus. Niemand anders. Einfach du und Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du deine Augen schließt. Wenn dir das alles komisch vorkommt, keine Angst, es geht vorbei. Es wird nicht lange dauern, du hältst es aus. Schließ mal deine Augen. Und jetzt lass es auf dich wirken. Jesus Christus kommt zur Tür herein. Er läuft auf deinen Platz zu. Er gibt dir die Hand. Er schaut dich an und er sagt, mich dürstet. Und was immer das bedeutet, das soll er dir jetzt selber erklären.
ICF ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.